Der große Tag des Herrn ist nah. Er ist nah und kommt sehr bald. Wenn das Geschrei vom Tag des Herrn kommen wird, dann werden die Starken bitterlich schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Zorns, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Unwetters und Sturms, ein Tag der Finsternis und Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und dichter, dunkler Wolken, ein Tag der Posaune und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte und hohen Burgen. Das ist die Botschaft des Propheten Zephanjas. Mit scharfen und ernsten Worten richtet er diese Botschaft an das Volk Israel. Zu welcher Zeit hat denn dieser Prophet Zephania gewirkt? Es ist wichtig, die Zeit zu kennen, zu denen die Propheten gewirkt haben, zu wem sie gesprochen haben, unter welchen Umständen sie gelebt haben. Ohne diese Kenntnis darüber, zu welcher Zeit sie lebten, können uns ihre Botschaften unverständlich erscheinen. So aber erkennen wir, wenn wir den Hintergrund kennen, auch den Grund ihrer Botschaft. Zephania nennt die Zeit, zu der er gewirkt hat. Wir lesen es in Zephania Kapitel 1 im ersten Vers. Da datiert er die Zeit sehr genau. Das ist das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amajas, des Sohnes Hiskias, zur Zeit des Königs Josia von Juda, des Sohnes Amons. Er nennt uns die Zeit, in der er gewirkt hat, und das war zur Zeit des Königs Josias. Darüber hinaus erfahren wir, dass er auch aus einem königlichen Haus gestammt haben muss. Denn er nennt auch seine Vorfahren, darunter auch Hiskia. Hiskia war ein gottesfürchtiger König, der nach Gottes Geboten wandelte, der das Volk Gottes auf Gott hin ausrichtete. Doch nach Hiskia, wer kam da? Wer wurde da König? Manasse, einer der gottlosesten Könige, den das Reich Juda jemals hatte. Manasse. Lass uns mal aufschlagen, was Manasse alles so Schlechtes getan hatte. 2. Könige, Kapitel 21, um einen Einblick zu bekommen, in welcher Zeit der Prophet Zephania lebte. 2. Könige 21, da lese ich den 3. Vers. Da erfahren wir, dass Manasse den Götzendienst einführte und baute wieder die Höhen, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, richtete dem Baal Altäre auf, machte ein Aschera-Bild, wie Ahab, der König Israels, getan hatte, und betete alle Herr des Himmels an und diente ihnen. Er wendete sich wieder zu den Götzendienst. Darüber hinaus entweihte er den heiligen Tempel, indem er die Götzen und den Götzenaltar in den Tempel brachte, in Vers 4. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen in Jerusalem setzen. Das war aber nicht alles. Was hatte er noch getan? Er hatte seinen eigenen Sohn durchs Feuer gehen lassen, ihm geopfert, eines dieser Heidengötter. Er war jemand, der sich der Geisterbeschwörung, den Wahrsagern zugewandt hatte. Vers 6 lesen wir es. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen, hielt Wahrsager und Zeichen Deuter. All das tat Manasse. Zu seiner Zeit können wir sagen, das war eine grausame Zeit, in der Manasse auch viel unschuldiges Blut vergossen hatte. Wir lesen es in Vers 16. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem voll davon war. Und zu allem Überfluss hatte Manasse noch eine so lange Dienstzeit gehabt. 55 Jahre lang war er König über Juda. Genug Zeit, um das Volk völlig gottlos zu machen, den Glauben zu zerstören und die Moral zu rauben. Und so haben wir jetzt einen Einblick, zu welcher Zeit der Prophet Zephania lebte und weshalb seine Botschaft so ernst und so eindringlich war. Zephania verkündete aufgrund der Schuld, die das Volk auf sich geladen hatte, das Gericht über Jerusalem. Das Nordreich war schon längst zerstört. Zephania lebte und wirkte nicht lange nach Manasses Tod, zur Zeit des gottesfürchtigen Königs Josia. Wir wissen, dass Josia versuchte noch, alles rückgängig zu machen durch eine Reform, aber durch seinen jähen Tod brach alles zusammen. Und so hatte sich das Volk an die Sünde gewöhnt und Gottes Zorn herbeigeschworen. Zephania richtet mit scharfen Worten eine Botschaft an das Volk und er predigt vom Tag des Herrn. Vom Tag des Herrn, dieser Tag wird kommen. Was ist denn der Tag des Herrn? Was können wir über den Tag des Herrn sagen? Wo Gott Gericht halten, strafen wird, ja. Was noch? Ja, genau. Joel hatte auch den Tag des Herrn verkündet. Das ist der Tag, an dem Gottes Geduld endet und sein Gericht beginnt. Israel, zu der Zeit, als Zephania wirkte, sie glaubten auch an den Tag des Herrn. Doch sie hatten sich das ganz anders vorgestellt. Sie dachten immer und glaubten und hofften, es kommt doch ein Tag des Herrn, wo wir wieder zur vollen Blüte erwachen, wo Gott uns von unseren Feinden um uns herum errettet, wo Gott seinen Segen über uns ausschüttet. Tatsächlich hatte das Volk, was so gottlos war, daran geglaubt. Doch Zephania nimmt ihnen diese Vorstellung und sagt, der Tag des Herrn wird ein Tag des Gerichts sein. Gott wird entscheidend eingreifen. Und am Ende kam der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn hatte sich erfüllt. 586 vor Christi wurde Jerusalem völlig zerstört. Kaum in Worte zu fassen, das Leid, welches das Volk bei diesem Tag des Herrn, welches der Prophet Zephania vorhergesagt hatte, erleiden musste. Einer der Zeitzeugen war Jeremia und er gibt uns einen umfangreichen Bericht. In den Klageliedern zeigt er uns, wie der Tag dieses Herrn war. Und so trifft der Tag des Herrn alle, die sich Gott widersetzt haben. Der Tag des Herrn. Wenn wir vom Tag des Herrn sprechen, dann denken wir doch noch an einen anderen Tag. An welchen? An das Weltgericht. Auch das ist der Tag des Herrn, wo Gott über alle Nationen, über die ganze Erde Gericht sprechen wird. Auch das, auch dieser Tag gehört zum Heilsplan Gottes. Schließlich wird er an diesem Tag alle, die gerecht sind, alle, die sich treu an ihm festhalten, erlösen von all ihren Feinden. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 30, dass dieser Tag des Herrn, mit diesem Tag des Herrn, der Heilsplan Gottes seinen Abschluss findet. Apostelgeschichte 17, ich lese da den 30. Vers. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus ist gekommen, um das Heil zu bringen, hat sein Leben gelassen, ist vom Tod auferstanden, hat den Sieg über die Sünde errungen, aber er wird auch wiederkommen, um die Welt zu richten. Und damit kommt der Heilsplan Gottes zu seinem Abschluss. Für die Gottlosen wird dieser Tag des Herrn ein Tag der Furcht sein. Für die Gläubigen, für die, die treu an Gott festhalten, ein Tag der Freude. Das wird dieser Tag mit sich bringen. Aber darüber hinaus allein die Ankündigung von diesem Tag des Herrn führt und soll zur Buße führen. Noch ist Zeit. Auch das ist die Botschaft des Propheten Zephanias. Lasst uns mal Zephania Kapitel 2 aufschlagen. Zephania 2, und ich lese da die ersten drei Verse. Sammelt euch und kommt her, du feindseliges Volk, bevor das Urteil sich erfüllt, wie die Spreu vergeht, geht der Tag vorbei, bevor der glühende Zorn des Herrn über euch kommt, bevor der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr seine Rechte haltet, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn bewahrt werden. Diese Botschaft, sie sollte das bewirken. Denn Gott hat keinen Gefallen an den Tod eines Gottlosen und an das ewige Gericht eines Gottlosen, sondern er möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Der Tag des Herrn, er hatte eine Reinigung gebracht. Er hatte den Überrest gesammelt des Volkes Gottes. Und der Tag des Herrn ist auch ein Tag der Freude für die, die sich fest an Gott klammern. Kapitel 3, Vers 12 lesen wir es. Ich werde in dir ein demütiges, geringes Volk übrig lassen. Die werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Und die brauchen sich vor diesem Tag nicht zu fürchten. Doch für die Gottlosen wird es ein Tag der Bestrafung sein. Nachdem Jerusalem zerstört wurde, gab es noch eine Zeit der Wiederherstellung, wo sein Volk wieder zurückgeführt wurde nach einer 70-jährigen Gefangenschaft. Am jüngsten Tag wird es keine Möglichkeit mehr geben, Buße zu tun, wird es keine Wiederherstellung mehr geben für jemanden, der ohne Heil ist. Dieser Tag wird dann endgültig sein. Alle, die die Vergebung, die Jesus Christus abgelehnt haben, werden gerichtet. Wonach? Wonach richtet Gott die Menschen? Nach seinem Wort. Er hat uns das Wort gegeben, die Gebote gegeben. Und das wird auch etwas sein, was er als Maßstab nehmen wird für das Gericht. Den ewigen Tod, die Trennung von Gott für viele Menschen auf dieser Welt. Das wird der Tag des Herrn auch bringen. Eine ewige Wahrheit, eine Erlösung für die Gläubigen. Die Christen, sie reden von der Erlösung, von der Liebe Gottes. Aber wir werden nicht nur von Sünde erlöst, sondern auch von den Feinden. Am Ende dieser Zeit wird es eine Zeit geben, wo Gott alle Feinde besiegen wird, der Böse bestraft wird. Es wird ein Tag der Freude sein, eine Quelle der Freude sein, des Heils und des größten Segens. Auch das wird der Tag des Herrn sein. Lasst uns Zephania Kapitel 3, Vers 14 lesen. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freu dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, sodass du dich vor keinem Unglück mehr fürchten musst. Zu der Zeit wird man in Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. So dürfen wir auf diesen Tag blicken, wo Ruhe, Erquickung, Frieden und ewige Gemeinschaft mit Gott sein wird. Welche Folgen hat denn die Wahrheit dieser Botschaft für uns? Wenn wir doch wissen, Gottes Wort ist wahr. Nun, wenn wir wissen, dass der Tag des Herrn kommt, dann ist es doch verständlich, dass wir uns auch darauf vorbereiten. Wachet, sagt Jesus in seiner Endzeitrede, denn ihr wisset nicht, wann der Herr kommen wird. Weder Zeit noch Stunde ist niemandem vorbehalten, das zu wissen, außer dem Vater im Himmel. Der Tag des Herrn, das ist doch keine Erfindung. Das ist doch keine Fantasiegeschichte. Das ist ewige Wahrheit. Es wird diesen Tag des Herrn kommen, geben. Ganz gewiss, Habakuk, den wir letztes Mal betrachtet haben, er sagte, der Tag kommt gewiss. Viele, viele glauben nicht daran. Viele denken, ach, was sich die Gläubigen da ausdenken, was da in der Bibel steht, ob es den Tag des Herrn auch wirklich geben wird. Wenn auch viele Menschen es nicht glauben und nicht wissen wollen. Aber es gibt einen, der es weiß und der sich auf diesen Tag auch vorbereitet, der alle Energie reinsetzt, weil es diesen Tag gibt und weil er davon weiß. Wissen wir, wer es ist? Der Satan, der weiß, der Tag kommt. Und je näher der Tag heranrückt, desto mehr wirkt er, desto mehr setzt er seine ganze Macht ein, um ja einen jeden Einzelnen zu verderben. Er ruht nicht. Er weiß, dieser Tag kommt. Als Zephania diese Botschaft verkündete, haben auch viele nicht daran geglaubt. Doch am Ende hat es die Geschichte bestätigt. Der Tag des Herrn kam und Jerusalem wurde zerstört. Und so hatte sich das damals erfüllt und so wird es sich auch in Zukunft erfüllen. Zephania ruft zur Umkehr. Das Volk des Herrn soll den Herrn suchen, soll die Gerechtigkeit suchen, soll die Demut suchen. Und wer sucht, wird bewahrt werden. Und so spricht Gott laut und deutlich, auch heute noch, durch verschiedene Umstände, durch sein Wort. Immer wieder ermahnt er den Menschen, weil er hofft, dass doch die Menschen seine Botschaft noch annehmen werden. Und so lesen wir es in Kapitel 3, Vers 7. Ich ließ dir sagen, mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. Dann würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von denen kommen, womit ich sie heimsuchen werde. Aber sie sind beflissen, allerlei Bosheit zu tun. Gott mahnt, Gott klopft. Aber das Volk Israel hatte nicht darauf gehört. Wir wollen keine Steine auf sie werfen. Wenn wir so in unsere Zeit hineinblicken, wie viele Menschen hören das Wort? Wie viele Menschen gehen achtlos an den Reden Gottes vorüber, der persönlich in ihrem Leben zu ihnen spricht? Wir lesen es in Kapitel 3, Vers 1. Wie der widerspenstigen, unflätigen, tyrannischen Stadt, sie wollen weder gehorchen noch sich zurechtweisen lassen. Sie hat weder auf den Herrn vertraut noch sich an ihren Gott gehalten. Und das Gericht kam. Gott warnt Menschen und Völker, die ihn aber ignorieren. Gott warnt auch heute noch. Und er möchte, dass Menschen noch Frieden finden. Wir sind ja heute zusammengekommen zu einer Gebetsstunde. Was soll unsere Aufgabe sein. Wir wollen doch für die Menschen beten. Lasst uns mal 1. Timotheus 2 gemeinsam aufschlagen und da die ersten 4 Verse lesen. Da werden wir als Volk Gottes ermutigt zum Gebet. Und da wird uns eine Anleitung gegeben, wie wir beten sollen, wofür wir beten sollen. 1. Timotheus 2, ich lese ab Vers 1. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen im Gebet nicht nachlassen. Der Tag des Herrn, er verschont niemanden. Was nützt euch euer Gold und Silber, so sagt Zephania in Kapitel 1, Vers 18. Die Hochmütigen, sie werden bestraft werden. Aber wer wird Gnade erlangen? Was sagt Zephania? Die Demütigen. Die Demütigen werden Gnade erfahren. In Kapitel 2, Vers 3, sucht dem Herrn alle ihr Demütigen. Und das wollen wir sein und so wollen wir Gott auch immer wieder begegnen. Welche Hoffnung finden wir aber auch auf der anderen Seite an diesem Tag des Herrn? Dieser Tag des Herrn, er endet auch mit Freude und Hoffnung für das Volk Gottes. Zephania berichtet von der Sammlung der Zerstreuten, für die Freude über das Heil, welches Gott seinem Volk wieder schenken will. Und wenn wir an den Tag des Herrn, an das Endgericht denken, an die ewige Freude, die Gott seinem Volk schenken möchte. Und das Besondere dabei ist, Gott selber wird sich auch freuen. Freuen über die Erlösung. Lasst uns mal Zephania Kapitel 3, Vers 17 lesen. Eines der schönsten Verse auch in diesem Buch. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Er freut sich über dich mit großer Freude, ist er still in seiner Liebe, jauchzt er über dich mit Jubel. Wie kann das sein? Gott, ein Gott des Zorns, der am Tag des Gerichts seine Strafe ausüben wird. Und nun wird er uns hier auch als ein Gott der Freude genannt. Nun, Gott kann sich freuen, weil Jesus das Zorngericht auf sich nahm, als er am Kreuz für uns gestorben ist und für uns die Erlösung gebracht hat. Und auch wir dürfen ihn als unseren Retter annehmen und müssen ihm nicht als Richter begegnen. Er will in der Mitte seines Volkes leben und sein. Ich hatte nicht die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die Bedeutung des Namens des Propheten Zephania? Was bedeutet dieser Name? Gott beschützt, der Herr bewahrt. Der Herr bewahrt, die sich vor ihm demütigen. Die wird er bewahren, die wird er schützen. Und so dürfen wir sehen, dass Gott seine Gerechtigkeit ausüben wird, aber den Überrest bewahren wird. Und der Überrest, der wird zur Heimat zurückkehren. Wir freuen uns doch schon auf die himmlische Heimat, oder nicht? Wir wollen doch gerne bei ihm sein. Und eines dieser Gedanken äußert der Prophet im 20. Vers in Kapitel 3, Zephania 3, Vers 20. Zu der Zeit werde ich euch herbeibringen und euch zu der Zeit sammeln, denn ich will euch unter allen Völkern der Erde zu Ruhm und Ehre bringen, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Der Tag des Herrn, er ist in Erfüllung gegangen. Zephania hatte es prophezeit, das Volk hatte nicht gehört, und der Tag des Herrn kam. Er wurde ein Tag des Gerichts. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Grausam war dieser Tag. Es gab aber Menschen, die sind unbeschadet an diesem Tag hervorgegangen. Und ich denke da an zwei Menschen, die uns erwähnt werden, die unbeschadet hindurchgekommen sind, weil sie Gott gesucht haben, weil sie Gottes Gerechtigkeit gesucht haben, weil sie die Demut gesucht haben. Wissen wir als Bibelleser, wer es war? Wer waren diese beiden Menschen, die uns die Bibel vorstellt? Einer musste viel leiden, den hat man in eine Schlammgrube geworfen. Und dann kamen die Babylonier, haben die Stadt besiegt, erobert. Das war der Prophet Jeremia. Auch dem wollte man nicht glauben. Auch ihm wollte man umbringen, wegen seiner Botschaft, dass der Tag des Herrn kommt. Doch Gott hat seine schützende Hand über ihm gehalten. Und Jeremia berichtet selbst davon. Lasst uns mal Jeremia 39, Vers 11 gemeinsam lesen. Und 12, Jeremia 39, Vers 11. Aber Nebukadnezar, der König von Babel, hatte Nebusaradan, den Hauptmann über Jeremia, Befehl gegeben. Nimm ihn und lass ihn dir anbefohlen sein und tu ihm kein Leid, sondern wie er es dir sagt, so mache es mit ihm. Jeremia hatte sich so voller Vertrauen an Gott geklammert. Und an diesem Tag des Herrn ist er unbeschadet durchgegangen. So verfährt Gott mit seinen Kindern. Der zweite war der Afrikaner, der Moor. Lasst uns mal Vers 16 lesen. Jeremia 39, Vers 16. Ich lese bis zum Schluss des Kapitels. Geh hin und sage Ebed Melech, dem Kuschiter, also den Afrikaner. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel, siehe, ich will meine Worte über diese Stadt kommen lassen, zum Unglück und zu keinem Guten, und sie werden an jenem Tag vor dir geschehen. Aber dich will ich an jenem Tag erretten, spricht der Herr, und du sollst nicht den Leuten in die Hände fallen, von denen du dich fürchtest, denn ich werde dir helfen, dass du nicht durch Schwert fallen wirst, sondern du wirst dein Leben wie eine Beute bekommen, weil du mir vertraut hast. Liebe Geschwister, wir brauchen nicht mehr zu tun. Wir müssen nur vertrauen, nur auf Gott blicken, auf ihm schauen, ihm treu dienen, seine Gebote halten. Und den Rest wird er für uns sorgen. Wer an Jesus glaubt, wird dem kommenden Gericht entfliehen. Der Tag des Herrn wird für die Gläubigen ein Tag der Freude sein, für die Ungläubigen ein Tag des Verderbens. Und so wollen wir doch auch auf Gott aufschauen und auch beten, dass Gott uns doch die Glaubenskraft schenkt. Wir sind doch zu einer Gebetsstunde gekommen. Lasst uns doch dafür beten. Gott möchte uns doch den Glauben erhalten. Gott möchte uns alle erhalten in ihm, im Heil, in der Wahrheit. Keine Selbstverständlichkeit in unserer Zeit. In der Liebe. Ist es nicht die Liebe, die in vielen erkalten wird? Gott möchte uns doch helfen, zu den Überrest zu gehören. Gott möchte uns auch den Mut und den Glauben schenken, für die Unerlösten zu beten. Wir haben doch alle in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, im Angehörigenkreis, Nachbarn, für die wir beten. Wir wissen doch, der Tag des Herrn kommt gewiss. Stellt euch vor, wir gehen nachts an einem Haus vorbei, sehen, dass dieses Haus brennt, wissen, dass die Einwohner im Haus sind und schlafen, würden wir da einfach so vorbeigehen, ohne etwas zu sagen? Wir würden doch stehen bleiben. Wir würden alles in Bewegung setzen. Wir würden an der Tür klopfen. Wir würden die Feuerwehr rufen. Liebe Geschwister, lasst uns doch Gott anrufen. Denn der Tag des Herrn, er kommt. Das wissen wir doch alle. Das müssen wir uns immer nur in Bewusstsein rufen. Er kommt und wir wollen nicht schweigen. Wir wollen beten. Lass uns auch beten für die Geschwister, die krank sind. Lass uns auch für die Jugend beten. Lass uns auch für die jungen Familien beten. Auch an Schwester Elas wollen wir gedenken. Sie hat sich auch der Fürbitte anbefohlen. An die Gemeindearbeit hier an unserem Ort, dass Gott es auch segnen möchte. Für den kommenden Monat, auch für die Hochzeit von Jannes und Angelina und auch für die Versammlungen in Blaubeuren. Und wenn jemand noch ein Gebetsanliegen hat, lasst euch auch von Gottes Geist leiten. Wir können es, wir dürfen es vor Gott bringen. Lasst uns auch niederknien, wo es möglich ist, und Gott anbeten.